Einen wunderschönen Nachmittag, obwohl es nicht schön ist draußen, aber es wird sehr schön hier drinnen, glaube ich. Bonjour Marie Modiano. Bonjour. Hallo lieber Thomas Saarbacher. Oder heute auch bonjour Monsieur Saarbacher.
Merci.
Voilà. J'ai traduit ma petite introduction à Marie avant. Alors elle sait que ce que je vais dire en allemand maintenant. Es gibt Bücher, die liest man, und es gibt Bücher, in denen lebt man sofort. Das Buch von Marie Modiano, aus dem Französischen sehr liebevoll übersetzt von Gabriela Zehnder, ist so eines. Es beginnt schon mit dem Zitat von Paul Celan, das heißt: Ihr Dome unbesehen, ihr Ströme unbelauscht, ihr Uhren tief in uns. Die junge Frau im Buch hat zwar viel Zeit zum Reisen und auf ihren Reisen, aber keinen Kopf, um Ströme und Dome zu huldigen. Dafür ist sie viel zu beschäftigt mit sich selbst, mit der Liebe und mit dem Theater. Der Roadmovie, in dem sie das beschreibt, hat einen starken Sog und eine Melancholie, die ich persönlich sehr mag und die mich stark an mein eigenes Erleben in diesem Alter, wo sich die junge Frau da befindet, erinnert. Ein Zitat aus dem Buch: Wie sollte man sich nicht fürchten vor dem, was das Leben einem bereithält, wenn man ständig eine Rolle spielt? Wie sollte man nicht darauf gefasst sein, dass die eigene Welt zusammenstürzt, wenn diese aus Strohhalmen gebaut ist, die jeden Moment Feuer fangen könnten? Den Text liest uns Thomas Saarbacher. Eigentlich hätte uns Ariela Saarbacher hier die weibliche Stimme gegeben, die viele von Ihnen auch schon kennen. Aber sie ist leider krank und darum springt Thomas für seine Frau ein. Sprachsalzkenner und Kennerinnen wissen, dass das, obwohl Thomas keine Frau ist, ein Höchstgenuss sein wird.
Das habe ich jetzt so kurz nicht mehr geschafft.
Und ich wünsche sehr viel Vergnügen. Bonjour Marie, tu vas commencer? Oui. Merci bien.
Merci. Vienne. Nous arrivons à Vienne en début d'après-midi. Il fait beau quand nous traversons la ville en voiture et je me dis que certains quartiers me font penser à Paris. Nous descendons à l'hôtel Prince Eugène, un bâtiment en bordure d'une sorte de périphérique, le Winter... Excusez mon allemand, parce que... Wintergürtel. Certains des comédiens sont furieux d'être logés dans un endroit aussi bruyant et se plaignent à la responsable de l'organisation du festival dont le spectacle fait partie. Nos valises sont immédiatement transportées dans un autre hôtel, beaucoup plus calme et agréable, Josef Hof. 4-6 Josefsgasse. J'assiste le soir à la représentation de Casimir et Caroline de Odon van Horvath, une pièce que Hans Brugge a mis en scène juste après la nôtre. Mélusine, qui m'a accompagnée, est assise à côté de moi. Elle ne cesse de se ronger les ongles jusqu'à la scène finale. Nous dînons ensuite dans un restaurant avec Hans et quelques-uns des comédiens autrichiens qui jouaient dans le spectacle. La soirée se termine à l'Eden Bar, un club aux lumières tamisées et aux murs lambrissés qui existe depuis plus d'une centaine d'années. Mélusine est en pleine discussion avec Reinhardt, le dramaturge qui travaille sur toutes les productions de Hans. Je les observe, tous deux, sans parvenir à entendre leurs paroles. Mélusine semble très angoissée, comme d'habitude, et Reinhardt l'écoute avec patience. Je me retourne, Hans est en train de caresser les jambes de l'actrice qui tenait le rôle de Caroline, une femme assez belle d'une quarantaine d'années qui se prénomme Anna et qui n'a pas l'air bien farouche. Je bois des cocktails au goût sucré qui me font voir les choses sous un autre angle. Je me dis qu'après tout, rien n'a vraiment d'importance. Il vaut mieux envisager la vie avec un peu de distance, la considérer comme une bonne blague dont on rira sûrement plus tard. Quand je me réveille le lendemain dans mon immense chambre aux rideaux en feutre gris, je ne me souviens plus de rien. Comment suis-je rentrée à l'hôtel la veille ? La tête me tourne et il me faut un bon moment avant d'être capable de sortir de mon lit. Vienne m'apparaît triste, car je me sens sombre, mais je sais que si j'étais dans un autre état, Vienne serait magnifique.
Wien. Wir kommen am frühen Nachmittag in Wien an. Das Wetter ist schön, als wir im Auto die Stadt durchqueren. Einzelne Viertel erinnern mich an Paris. Man bringt uns zum Hotel Prinz Eugen, einem Gebäude außerhalb der Innenstadt am Wiedner Gürtel. Ein paar der Truppe sind wütend, dass wir an einem so lauten Ort untergebracht sind und beklagen sich bei der Verantwortlichen des Festivals, das uns eingeladen hat. Man befördert unsere Koffer augenblicklich in ein anderes Hotel, das viel angenehmer und auch ruhiger gelegen ist, den Josefshof an der Josefsgasse 4-6. Am Abend sehe ich mir die Aufführung von Horvaths Stück Kasimir und Caroline an, das Hans Brugge gleich nach dem unseren inszeniert hat. Melusine sitzt neben mir und kaut die ganze Zeit bis zur Schlussszene an den Nägeln. Anschließend gehen wir mit Hans und ein paar österreichischen Schauspielern, die im Stück mitgespielt haben, in ein Restaurant. Wir beenden den Abend in der Edenbar, einem Club mit gedämpfter Beleuchtung und getäfelten Wänden, der seit über 100 Jahren existiert. Melusine diskutiert mit Reinhard, dem Dramaturgen, der bei allen Produktionen von Hans dabei ist. Ich beobachte die beiden, ohne zu hören, was sie sagen. Melusine wirkt verängstigt, wie üblich, und Reinhard hört ihr geduldig zu. Ich drehe mich um. Hans ist dabei, die Beine der Schauspielerin zu streicheln, die Caroline spielt, eine schöne Frau um die 40 namens Anna, die recht zugänglich wirkt. Ich trinke süß schmeckende Cocktails, die mich die Dinge in einem anderen Licht sehen lassen. Ich sage mir, dass im Grunde nichts wirklich von Bedeutung ist, dass man dem Leben besser mit etwas Distanz begegnet und es wie einen gelungenen Scherz betrachtet, über den man später bestimmt lachen wird. Als ich am nächsten Morgen in meinem riesigen Zimmer mit den grauen Filzvorhängen aufwache, erinnere ich mich an nichts mehr. Wie bin ich am Abend ins Hotel zurückgekommen? Mir ist schwindelig und ich brauche eine ganze Weile, bis ich fähig bin, aus dem Bett zu steigen. Wien erscheint mir trostlos, weil ich trüber Stimmung bin. Doch ich weiß, dass Wien wundervoll sein könnte, wenn ich in einer anderen Verfassung wäre. Ich fahre mit dem Taxi zu dem Ort, wo wir heute Nachmittag proben, bevor wir unser Stück morgen Abend zum ersten Mal aufführen. Es ist kein wirkliches Theater, sondern ein düsterer Kasten am anderen Donauufer in der Nähe der Taborstraße. Man hat mir mit Andeutungen zu verstehen gegeben, dass während des Zweiten Weltkriegs die österreichischen Nationalsozialisten hier ihr Quartier hatten. Ich betrachte die mit Einschusslöchern übersäten Mauern. Der Ort macht mir ein wenig Angst. Und so sondere ich mich nicht in meiner Garderobe ab, die hier provisorisch mit einem einfachen weißen Vorhang abgetrennt ist, wie in einem Krankenhaus, sondern unterhalte mich mit Bruno, dem Friseur, und Nathalie, der Maskenbildnerin, bei denen ich häufig stundenlang herumsitze, während ich auf meinen Auftritt warte. Die Akustik des Saals ist miserabel und Remy, einer der Schauspieler, verlässt die Probe brüllend und Türen schmetternd. Unmöglich, in diesem Rattenloch zu spielen. Ich bin nach der Durchlaufprobe müde und kehre allein zum Hotel zurück, wo ich mir das Abendessen aufs Zimmer kommen lasse. Eine Spargelsuppe und ein Stück Sachertorte, das berühmteste Feingebäck der Stadt. Ich schalte den Fernseher ein, lege mich aufs Bett und nehme abwechselnd einen Löffel Torte, einen Löffel Schlagsahne, einen Löffel Torte, einen Löffel Schlagsahne. Ich verstehe fast nichts von den Nachrichten auf Deutsch, außer dass Frank Sinatra gestorben ist heute, am 14. Mai 1998. Am Abend der Premiere ist die Truppe zu einem großen Bankett zu Ehren von Hans eingeladen. Wir fahren lange durch die Nacht, bevor wir zu einem riesigen Haus im 19. Bezirk kommen. Der Salon ist mit alten Möbeln bestückt und von Kerzen beleuchtet. Eine steife Gesellschaft. Ich höre angestrengt meinem Tischnachbarn zu, einem Industriellen um die 50, der sein Vermögen mit Gartenzubehör gemacht hat. Da er offenbar nicht aufgepasst hat, als ich ihm gesagt habe, ich spreche kein Deutsch, hat er sich in einen Monolog gestürzt, von dem ich nur gerade ein paar Brocken mitbekomme. Ich fürchte, er könnte beleidigt sein, wenn ich ihm jetzt gestehe, dass ich von Anfang an kein Wort verstanden habe. Also tue ich so, als wäre ich fasziniert von seinen Ausführungen, während ich ihm tief in die Augen blicke und am Ende jedes Satzes den Kopf von links nach rechts bewege. Den Technikern ist es nicht gestattet, bei uns zu sitzen. Man hat ihnen einen Tisch in der Küche zugewiesen und ihre Speisekarte ist auch nicht dieselbe. Der Abend ist endlos. Ich falle mehrmals beinahe vom Stuhl und aus Langeweile trinke ich wieder einmal zu viel. Ich lächle, als ich an Thomas Bernhards Holzfällen denke, und ich sage mir, dass meine innere Stimme von heute Abend gar nicht so anders ist als diejenige des Erzählers im Roman. Wie gerne wäre ich jetzt anderswo in diesem Moment, draußen in der Natur, weit weg von dieser Komödie, die nach Schnitzel schmeckt und mir leichten Ekel einflößt. Ich erinnere mich plötzlich an jenen Moment, als wir auf dem Bahnsteig zusammen auf den Zug warteten, der uns nach Philadelphia bringen sollte. Er sagte mir, dass für ihn nur ich und sein Schreiben zählten. Die Sommerluft war stickig, doch alles erschien mir leicht. Das war vor knapp 2 Jahren. Und doch habe ich das Gefühl, die Szene habe nie stattgefunden, als hätte ich alles geträumt. Und jetzt sitze ich inmitten der Schickeria dieses Wiener Villenviertels und langweile mich zu Tode. Wie fern erscheint mir das Leben. Ich bin erst 19 und habe doch das seltsame Gefühl, alles liege schon hinter mir. Wie bin ich nur in diesen langen, dunklen Tunnel aus Kulissen, Szenen, Echos von Applaus und Einsamkeit geraten? Mit einer Mischung aus Abscheu und Neugier betrachte ich mit weit offenen Augen alles um mich herum. Wer sind diese Leute? Sie wirken selbstgefällig und arrogant. Sie wollen sich unter die Schauspieler mischen, sich mit Kunst umgeben und sie zahlen dafür, den großen Theaterregisseur Hans Brugger aus der Nähe zu sehen, um einen Abend lang ihre scheinbar so angenehme, doch inhaltsleere Existenz zu vergessen. Als ich ein paar Stunden später im Josefshof ins Bett falle, prasselt ein heftiger Frühlingsregen gegen die Fensterscheiben. Wien kann trostlos sein, zum Sterben trostlos. Sie sah ihn am Seineufer entlanggehen, seine hohe Gestalt, die sie unter Tausenden erkennen würde. Er verschwand. Wenn sie die Augen schloss und ihn sich erneut vorstellte, war er immer in Bewegung. Er rollte eine Zigarette, schrieb, schlüpfte in den Mantel. Er blätterte die Seiten eines Buchs um, er spielte Gitarre, er trank Kaffee. Die Jahre vergingen und rückten sie unaufhaltsam weg von dem, was sie gewesen waren, vor langer Zeit. Es war, als würde sie sich an ein anderes Leben erinnern, als wäre sie auf der Suche nach verschollenen Personen, die sie unbedingt wiederfinden musste. Sie war weit entfernt von ihm, von ihr, weit entfernt von ihnen. Wenn sie noch länger wartete, hätte sie Mühe, überhaupt etwas zu erkennen, und sie sagte sich, dass sie schließlich trotz allem ihren Weg finden musste. Wäre nicht alles leichter gewesen, wenn sie einfach neue Erinnerungen hätte erschaffen können, ohne unablässig immer wieder die alten auszugraben? Sie waren alle schon ganz ausgeleiert, so oft hatten sie gedient. Es war kein Fleisch mehr am Knochen, nichts blieb übrig, und sie war oft mit leerem Bauch zu Bett gegangen, nicht einmal Tränen flossen mehr. Wenn sie neue Erinnerungen hätte schaffen können, hätte sie ihn um Rat gefragt, sie hätte auf ihn gehört. Sie war sicher, dass sie gute Freunde gewesen wären. Da war jene Stimme in ihrem Inneren, die sie nicht wiedererkannte. Ein Klang ohne Namen, eine Art Gemurmel, das sie daran hinderte, wirklich da zu sein, in diesem Moment. Da zu sein, ohne Distanz. Dann sagte sie sich, dass er ihr einen Streich spielte, als wäre er gekommen, um sie abzulenken, indem er ihr die große Zehe kitzelte oder von hinten die Augen zuhielt. Sie lächelte unwillkürlich. Ein Lächeln für den Morgen, den Mittag, den Nachmittag, das Vergessen, den Mond. Ein Lächeln für die Nacht, die Schlaflosigkeit. Ein Lächeln für die Abwesenheit. In den ersten Monaten nach seinem Verschwinden glaubte sie, ihn überall zu sehen, wohin sie auch ging. Eines Tages rannte sie mehr als 10 Minuten den Boulevard Richard Lenoir entlang, weil sie meinte, hinter der Scheibe eines Autobusses sein Gesicht erkannt zu haben. Sie holte den Bus schließlich keuchend ein, doch nur um zu merken, dass sie sich getäuscht hatte und der Mann, den sie für ihn gehalten hatte, ihm nicht einmal ähnlich sah. Es wäre schwierig gewesen, solche Begebenheiten zu erzählen. Man hätte sie für verrückt gehalten oder geglaubt, sie leide unter krankhaften Einbildungen. Dabei glaubte sie nur an das Leben, der Rest interessierte sie nicht. Sie wusste genau, dass die größte Schwierigkeit darin bestand, sich an seine ständige Präsenz zu gewöhnen, die nur aus Schweigen und Leere bestand. Sie hatte ihn in einem Bus gesehen, in einem dunklen Kinosaal, im blauen Kulissenlicht eines Theaters, auf einer menschenleeren Straße, in einem Metrowagen auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig. aber sie erkannte ihn auch in den traurigen Augen des Ponys, das sie an einem Augustnachmittag hinter einem elektrischen Zaun hervor anblickte, in einem alten Baum, dessen Zweige und Blätter im Wind tanzten, im Profil des Mondes, in dem langen Seufzer, der das Herz erleichterte. Er war überall anwesend, ohne es zu wissen. Noch heute war sie manchmal überzeugt, dass er ihr bei einem Spaziergang hinter einer Wegbiegung zufällig entgegenkommen werde. Man fährt bisweilen ganz verstört aus einem Angsttraum hoch und meist genügen ein paar Sekunden, um zu begreifen, dass man geschlafen hat. Dann überkommt einen das einzigartige Gefühl, dem Schlimmsten entgangen und aus dem Abgrund ins Leben zurückgekehrt zu sein. Ein seltsames Wohlgefühl erfüllt einen, man schlüpft wieder unter die Laken und schläft friedlich ein. Sie hatte sich häufig vorgestellt, dass das, was er getan hatte, nur ein böser Traum wäre, aus dem sie eines Tages mit klopfendem Herzen erwachen würde. Es würde nur einen Augenblick dauern, bevor sie sich sagte, es ist gar nicht wirklich passiert, nichts von alledem ist wahr, alles ist in Ordnung, um dann ruhig weiterzuschlafen. Sie träumte oft, dass sie ihn irgendwo traf. Aus unerklärlichen Gründen sah sie ihn meist in den Alleen des Jardin des Tuileries auftauchen. Sie redeten ununterbrochen, während sie nebeneinander hergingen. Sie erzählten sich ihr Leben. Sie hatte ihm so viele Dinge zu sagen. So vieles war geschehen seit dem letzten Mal. Sie hätte gewollt, dass er sie so kannte, wie sie jetzt war. Vor ein paar Monaten war sie über den Pont des Arts gegangen, was ihnen nur noch ganz selten vorkam. Alles war so anders geworden. Die unzähligen Vorhängeschlösser lösten ein beklemmendes Gefühl in ihr aus, als hätte sich der Horizont nach und nach verengt. Vorher konnte man sich mit dem Rücken ans Geländer lehnen und durch das Eisengitter hindurch die Seine mit den Bateaux-Mouches und der Abfolge von Brücken sehen, rechts der Pont Neuf, links der Pont du Carrousel. Das Licht war nie dasselbe, wenn man den Himmel zur einen oder zur anderen Seite betrachtete. Sie hatte viel Zeit auf dieser Brücke verbracht, seit sie 15 war, meist allein, manchmal zusammen mit ein paar Freunden. Wenn sie dort war, erahnte sie die Möglichkeit eines Anderswo. Ein Ort mitten in Paris, der ihr die Wege zur Träumerei geöffnet hatte. Sie hatte mittlerweile das Gefühl, die arme Brücke werde von der Last der bunten Schlösser erdrückt, wie ein zu schwer beladenes Maultier. Wenn ihr niemand zu Hilfe kam, würde sie eines Tages unversehens zusammenbrechen. 23. Oktober 1994. Sonntag. Eine blasse Herbstsonne spiegelte sich auf den Dächern der Gebäude. Es musste gegen Mittag sein. Sie war in Begleitung von Martha, einer jungen Neuseeländerin, die seit ein paar Monaten bei ihr wohnte. Martha war für ein Trimester nach Paris gekommen, um Französisch zu lernen. Eine gemeinsame Freundin machte sie miteinander bekannt. Sie verstanden sich auf Anhieb. Und da Martha sich in ihrer Gastfamilie nicht wohlfühlte, machte sie ihr bei ihrer zweiten Begegnung, als sie nebeneinander auf den Stufen der Basilika Sacré-Cœur auf dem Montmartre saßen und die Aussicht bewunderten, den Vorschlag, zu ihr zu ziehen. Martha nahm das Angebot sofort an. Sie waren beide 16 Jahre alt und schlenderten an jenem Vormittag Ende Oktober gemeinsam durch die Stadt. Sie wollte Martha den Pont des Arts zeigen und erzählte ihr, dass sie den Ort liebte und oft hierher kam. Sie setzten sich auf den Boden, den Rücken an das Geländer gelehnt. Martha hörte ihn als Erste. Er spielte Gitarre und sang. Welches Lied es war, wusste sie nicht mehr. Sie drehte sich um und sah ihn. Er saß auf den Holzbrettern, eine kleine schwarze Mütze auf dem Kopf. Vor ihm lag der offene Gitarrenkoffer, in den die Vorübergehenden ein Geldstück werfen konnten. Martha knüpfte ein Gespräch auf Englisch an und fragte ihn, ob er eine bestimmte Melodie spielen könne. Sie selbst war schüchterner, ohne jedoch stumm zu bleiben. Er war Amerikaner und hatte vorher in Philadelphia gelebt. Obwohl er als Sänger einer Punkrock-Band ziemlich erfolgreich gewesen war, hatte er beschlossen, alles aufzugeben, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Er wollte ein paar Monate in Paris bleiben, um den Roman fertig zu schreiben, an dem er gerade arbeitete, und wohnte angeblich mit einer Clique von Freunden zusammen dort drüben. Er machte mit der Hand eine unbestimmte Bewegung Richtung 5. Arrondissement. Später, als sie sich besser kannten, gestand er ihr, dass er damals mit einem Mädchen in einer Dachkammer in der Rue Cardinal Lemoine 74 lebte, im selben Haus, in dem Ernest Hemingway von 1922 bis 1923 mit seiner Frau gewohnt hatte. Sie kamen eines Tages auf einem Spaziergang daran vorbei und er las ihr laut den Satz auf der Gedenktafel vor, eine Passage aus Paris, ein Fest fürs Leben. So war das Paris unserer ersten Jahre, als wir sehr arm und sehr glücklich waren. Bei dieser ersten Begegnung sagte auch sie ihm nicht die ganze Wahrheit. Sie machte sich 3 Jahre älter, war also 19, und sie studierte Chinesisch am Staatlichen Institut für östliche Sprachen und Kulturen. An jenem Sonntag Ende Oktober unterhielten sie sich nicht sehr lang, aber doch so lang, dass sie Lust bekam, an den folgenden Tagen zur gleichen Zeit zum Pont des Arts zurückzukehren. Sie tranken im Café Le Corona am Quai du Louvre Café. Sie liebte ihre Gespräche und betrachtete seine dunkelblauen Augen, die nach unten blickten, während er sprach. Er kannte sich gut in der französischen Literatur aus. Seine Lieblingsautoren waren Rabelais und Céline. Jedes Mal, wenn sie das Café verließen, ging er nach dort drüben, Richtung 5. Arrondissement, zu der Clique, mit der er zusammen wohnte. Sie traf ihn fast täglich und fehlte öfter im Unterricht, doch das war unwichtig, sie hatte ohnehin nicht den Eindruck, sie lerne dort viel. Ein paar Wochen waren so verstrichen, als er ihr Anfang Dezember erklärte, er habe sein Buch beendet und reise zurück in die Staaten, weil sein Geld aufgebraucht sei. Er hatte vor, zu jenem Teil seiner Familie zu fahren, der in einer Kleinstadt im Süden von Indiana lebte. Dort wollte er versuchen, Arbeit zu finden. Und wenn er genug Geld beiseite gelegt hätte, würde er nach Europa zurückkehren, vermutlich in ein paar Monaten. Sie schrieb ihm ihre Telefonnummer auf ein Stück Papier, bevor sie sich verabschiedeten. Auf dem Heimweg sagte sie sich, dass sie es schön gefunden hätte, wenn er noch ein wenig länger in Paris geblieben wäre. Doch sie verfolgte den Gedanken nicht weiter und setzte ihr Leben als Schülerin der literarischen Klasse am Gymnasium fort, wenn auch etwas lustlos. Weimar. Ich erwache um 6 Uhr früh und hole Melusine mit dem Taxi ab, um zum Flughafen zu fahren. Während des Flugs rezitiert René, der sich eben für einen Englisch-Intensivkurs eingeschrieben hat, Sonette von Shakespeare, das mich von meiner Flugangst ablenkt. Wir landen am späten Morgen in München, wo wir 3 Stunden Aufenthalt haben, bevor wir am Nachmittag nach Erfurt weiterfliegen. Dort erwartet uns bei unserer Ankunft ein Bus, der uns nach Weimar bringt. Wieder einmal weigert sich Remy, nach der anstrengenden Reise zu proben, doch er wird von Augusta, der Regieassistentin, dazu genötigt, denn ein deutsches Fernsehteam kommt, um einen Durchlauf zu filmen. Am Abend essen wir gemeinsam am Hotelbuffet. Keiner spricht. Alle sind gereizt und schon erschöpft beim bloßen Gedanken an das erneute Zusammenleben. Unter dem Vorwand, Migräne zu haben, gehe ich bald auf mein Zimmer. Eine schlaflose Nacht erwartet mich. Am nächsten Morgen spaziere ich mit Nathalie, der deutschen Maskenbildnerin, durch den Goethe-Park, eine riesige Grünanlage gegenüber dem Hotel. Das Theater ist eine alleinstehende alte Scheune. Heute Abend geben wir die 38. Vorstellung. Alfred, der Hauptdarsteller, ein paar Jahre älter als ich, mit dem ich mich gut verstehe, hat im Innenhof unserer Garderoben einen Ping-Pong-Tisch aufgestellt. Wir spielen mehrere Partien und ich verpasse beinahe meinen Auftritt. Nach der Vorstellung fahren Melusine, Alfred und ich in eine stillgelegte Fabrik. Die Techniker haben uns gesagt, eine amerikanische Truppe, die Mansfield Group, organisiere ein großes Fest zu ihrer Premiere. Der Ort ist nur spärlich beleuchtet und die elektronische Musik so laut, dass ich kein Wort verstehe von dem, was Melusine mir erzählt. Ich stelle mir vor, dass sie über ihren Auftritt spricht. Davon, wie viel besser sie hätte sein können, wenn sie ihre Rolle gespürt hätte. Alfred hat uns im Stich gelassen und diskutiert mit dem DJ, einem jungen Deutschen mit langen roten Haaren und einem tätowierten chinesischen Schriftzeichen auf der Wange. Die Bässe, die aus den Lautsprecherboxen dröhnen, vibrieren im Bauch. Ich sehe Melusine an und lächle. Ich habe das Gefühl, unter Drogen zu stehen. Als Alfred und Melusine beschließen, ins Hotel zurückzugehen, folge ich einer Gruppe amerikanischer Schauspieler und junger Weimarer in eine winzige, schlauchförmige Bar. Max, Alexander, Frieda, Jennifer, Olive, Hannah. Der Dry Martini steigt mir zu Kopf. Alles ist in leichten Nebel gehüllt. Ich fühle mich gut. Der Morgen dämmert, als ich zu Fuß quer durch die menschenleere Stadt gehe, um ins Hotel zurückzukehren. Überall werden die Straßen erneuert und die vielen zu dieser Stunde verlassenen Baustellen schaffen eine unwirkliche Atmosphäre. Ich höre die Vögel singen. Die blaue Stunde war für mich schon immer ein Moment voller Hoffnung. der das Leben in einem anderen Licht erscheinen lässt und ihm einen möglichen Horizont bietet. Ich frage mich, wie viele Orte ich auf diese Weise im Morgengrauen durchqueren werde, allein, mit dem deutlichen Gefühl, von nirgendher zu kommen und nirgendhin zu gehen. Herkunft und Ziel existieren nicht. Ich streife inmitten der kaputten Häuser und der Stille umher. Ein paar Stunden zuvor verließen wir gemeinsam die Bar. Er hatte braunes, sehr kurzgeschnittenes Haar, ein sanftes, regelmäßiges Gesicht und große, traurige Augen, die zwischen Braun und Grün changierten. Er sei in Weimar geboren und aufgewachsen, sagte er mir auf Englisch, und trauere manchmal der DDR nach, wo alles zwar dürftiger, aber nicht so kompliziert gewesen sei wie jetzt. Zwischen Bauschutt und Abschrankungen gingen wir ein gutes Stück durch die Stadt, bis wir zur Schubertstraße kamen. Wir stiegen die Treppen zum 5. Stock hoch und betraten eine riesige Wohnung mit hohen Räumen, alle fast leer, bis auf das Wohnzimmer, wo eine Fotografie seiner Mutter an der Wand hing. In der Dunkelheit konnte ich die Dinge nur undeutlich erkennen. Er hatte diesen Monat seine Rechnungen nicht bezahlt und seit einer Woche war der Strom abgestellt. Er studierte Architektur und zu Hause bei Kerzenlicht zu arbeiten war nicht so einfach. Tagsüber ging er in die Bibliothek und wenn die zumachte, lernte er oft in Cafés oder Bars weiter. Wir legten uns im Halbdunkel hin und ich behielt die Augen offen und betrachtete seinen Körper, der sich im Dämmerlicht bewegte. Als er eingeschlafen war, stand ich leise auf, zog mich wieder an und schloss die Tür hinter mir. Während ich die Treppe hinuntereilte, bedauerte ich für einen kurzen Augenblick, ihm nichts hinterlassen zu haben, weder Name noch Adresse noch Telefonnummer. Ich bin mir schon jetzt bewusst, dass gewisse Momente im Leben nur dazu dienen, sich sofort in Erinnerungen zu verwandeln. Würde man versuchen, sie auszudehnen, verlören sie ihren Wert. Am Abend der letzten Vorstellung führte uns Hans in das Restaurant eines Edelhotels im Zentrum, das Elefant. Man erzählt, dass Adolf Hitler ziemlich viel Zeit hier verbracht hat und es mehrere Fotos von ihm gibt, die ihn vor dem Eingang und auf dem Balkon eines der Zimmer zeigen. Das trägt zum Unbehagen bei, das ich an diesem Ort verspüre. Auch die anderen sind angespannt und schweigsam. Sie fühlen sich von Hans im Stich gelassen, weil er nur 2 Tage nach unserer Premiere in Lausanne nach Österreich fuhr, um Kasimir und Caroline zu inszenieren. Zwar begleitet uns Augusta auf der ganzen Tournee, doch sie vermag uns nach der Vorstellung kein konstruktives Feedback zu geben, da sie kein Wort Französisch spricht. Die Inszenierung ist dabei, den Bach runterzugehen, und das wird hart sein, sehr hart, wie Remy sagt. Sissi, Hans Frau, die eine noch kleinere Rolle hat als ich, spielt schon mit dem Gedanken, einen Ersatz zu suchen. Sie kann nicht mehr. Am Ende des Essens bezahlt jeder seinen Anteil, bevor wir aufbrechen. Bedrücktes Schweigen begleitet uns auf dem ganzen Weg zum Hotel, den wir in der Sommernacht zu Fuß zurücklegen. Kurz bevor wir ankommen, entferne ich mich von der Gruppe und klettere über einen niedrigen Zaun in den Goethepark. Dort lege ich mich auf eine Bank und betrachte eine Weile die funkelnden Sterne über mir. Bevor ich unter freiem Himmel einschlafe, höre ich seine Stimme so deutlich, als stände er direkt neben mir. Er murmelt mir Geheimnisse ins Ohr und ich schließe beruhigt die Augen. November. Sie verließ am späten Vormittag den Bahnhof Les Bénédictins und ging die Avenue du Général Charles de Gaulle bis zur Place Jourdan hinunter. Der Himmel über Limoges hing tief an diesem Tag und sie fragte sich, was sie in den verbleibenden Stunden bis zum Auftritt anfangen sollte. Beim Aussteigen aus dem Zug war sie gestürzt und ein stechender Schmerz am rechten Knie behinderte sie beim Gehen. Sie hinkte. Sie machte einen kurzen Zwischenhalt im Hotel de Lutèce, wo sie diese Nacht schlafen würde, einem ehemaligen Stadtpalais aus dem 19. Jahrhundert, das mit staubigen Jugendstilmöbeln vollgestopft war. Man gab ihr den Schlüssel zu ihrem Zimmer, Nummer 37 im 2. Stock, wo sie ihre Reisetasche abstellte. Sie verließ das Hotel gleich wieder, um ein Medikament zu kaufen, das den Schmerz etwas lindern würde. Sie fürchtete plötzlich, mit ihrem verletzten Bein am Abend nicht auftreten zu können. Sie betrat die erstbeste Apotheke. Ein fauliger Geruch schlug ihr entgegen. der sie in der Kehle kratzte. Sie wurde von einem heftigen Hustenanfall geschüttelt. Medikamentenschachteln aller Art türmten sich bis zur Decke. Überall standen abgestorbene Pflanzen herum. Und der mit einer dicken Staubschicht bedeckte Boden war mit Abfällen übersät. Plötzlich kam eine alte Frau mit Raubvogelaugen hinter den Regalen hervor. »Sie wünschen?« fragte sie mit eintöniger Stimme. »Ich bin vorhin auf dem Bahnsteig gestürzt und habe starke Schmerzen. Hier.« Sie zeigte auf ihr rechtes Knie. Die Frau kam näher. Ihr Körper und ihre Kleider verströmten einen Aasgeruch. Sie wich unwillkürlich zurück, unfähig, ihren Ekel zu unterdrücken. »So bleiben Sie doch stehen. Ich muss Ihr Bein abtasten, um zu sehen, ob nichts gebrochen ist.« Die alte Apothekerin drückte mit der Hand grob auf ihren Oberschenkel und einen Moment lang glaubte sie, ohnmächtig zu werden. So heftig war der Schmerz. Sie drückte immer fester. Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht und der Gestank wurde unerträglich. Es gelang ihr, ihre Hand zu fassen und von ihrem Bein zu lösen. »Es ist nicht gebrochen«, sagte die Apothekerin. Sie unterdrückte den Brechreiz und brachte kein Wort heraus, bis sie schließlich durch den Mund atmend fragte: »Haben Sie ein Schmerzmittel oder sonst etwas, das helfen könnte?« »Nein, glaube nicht, nein«, antwortete die Frau und starrte sie aus ihren kleinen, boshaften Augen an. »Wirklich nicht? Haben Sie nichts, was die Entzündung hemmen würde? Eine Salbe? Einen Sirup?« »Nein, glaube nicht, nein«, wiederholte die andere kalt. Sie verließ die Apotheke und fühlte sich einen Augenblick lang erleichtert, wieder in der frischen Luft zu sein. Sie konnte kaum laufen und setzte sich beim Aquarium von Limoges neben den Eingang, um sich etwas zu erholen. Sie hatte Lust, hineinzugehen, um auf andere Gedanken zu kommen, doch als sie das Geld in ihrer Tasche zählte, stellte sie fest, dass es bestimmt nicht reichen würde, um damit auch noch das Medikament und dazu eine Mahlzeit zu bezahlen, die ihr erlaubte, bis zur Vorstellung am Abend durchzuhalten. Sie verzichtete mit leisem Bedauern, doch sie tröstete sich, denn es hatte ja immer etwas Trauriges, Tiere in Gefangenschaft zu beobachten, und seien es Fische. Sie besorgte sich in einer anderen Apotheke eine Schachtel Paracetamol, und nachdem sie zwei Tabletten geschluckt hatte, ließ der Schmerz etwas nach. Das Gehen fiel ihr leichter, und bald stand sie am Ufer der Vienne. Die alten Fabrikhallen, in denen man einst Porzellan hergestellt hatte, waren nicht mehr in Betrieb, und sie wanderte zwischen den einzelnen Gebäuden hindurch, deren Fensterscheiben zerbrochen und deren Wände mit verschiedensten Graffiti bedeckt waren. Das Ganze glich einer Geisterstadt und das verstärkte ihr Gefühl von Einsamkeit noch. Sie begegnete niemandem am Flussufer außer zwei Soldaten, einem Mädchen und einem jungen Mann, die sich so stark glichen, dass sie Zwillinge hätten sein können. Sie grüßten sie höflich und fragten, was sie allein so nah am Fluss mache. Sie antwortete ihnen, dass sie am Abend im Coquinelle auftrete, und um den leisesten Zweifel zu zerstreuen, zog sie einen Flyer aus der Jackentasche, auf dem das Konzert angekündigt war, mit einer Fotografie, die sie allein am Klavier zeigte. »Ich kann Ihnen eine Einladung verschaffen, wenn Sie möchten. Mein Auftritt ist um 9 Uhr.« Die beiden blickten etwas verlegen sie an und antworteten, sie könnten leider nicht kommen, denn sie hätten die ganze Nacht Patrouillendienst. Als sie um 7 Uhr abends an die Tür der Bar klopfte, öffnete ihr der Besitzer des Lokals, ein Mann um die 40 mit einem kantigen Gesicht und einem schmalen braunen Schnurrbart. »Ich habe Sie nicht so früh erwartet«, sagte er in gleichgültigem Ton. Dann wies er mit der Hand in den merkwürdig dreieckigen Saal. In der Mitte stand eine kleine Bühne mit einem alten Klavier. »Da, hier spielen Sie heute Abend.« Dann ging er hinter den Tresen gegenüber der Bühne und begann mit einem Geschirrtuch Gläser abzutrocknen. Eine Arbeit, mit der er vermutlich gerade beschäftigt gewesen war, als sie klopfte. Sie stieg auf die Bühne, setzte sich ans Klavier und spielte ein paar Noten, die fürchterlich falsch klangen. »Wann kommt der Klavierstimmer, bitte?« Der Besitzer brummte: »Kein Klavierstimmer. Es geht bestens auch so.« »Ja, aber das Klavier ist ganz verstimmt. Manche Tasten funktionieren nicht einmal mehr.« »Es spielt keine Rolle. Wissen Sie, die Leute von hier kommen nicht, um Sie spielen zu hören, sondern um zu trinken. Ihre Lieblingsmusik ist der Alkohol.« Sie stieg von der Bühne und ging zur Bar. Er hörte auf zu lachen. »Und wahrscheinlich ist auch kein Toningenieur vorgesehen für heute Abend?«
»Vorher hatte ich Francis, der sich um die Technik kümmerte. Aber vor ein paar Wochen hatten wir eine kleine Auseinandersetzung und ich musste ihn feuern. Ich habe noch keinen Ersatz gefunden.«
Gut. Können Sie mir bitte zeigen, wo die Garderobe ist? Ich möchte mich ein wenig ausruhen. Ich bin gestürzt, als ich heute aus dem Zug stieg und mein Bein tut weh. Er verzog das Gesicht. Keine Mätzchen, junge Dame. Sie werden heute Abend Ihr Programm durchziehen. Ich bin nicht versichert im Fall einer Annullierung oder von sonst irgendwas. Er beugte sich drohend über die Theke. Ein Wehwehchen am Bein ist kein Grund, ein Drama zu machen. Ich kenne die Sorte fauler Ausreden, um sich vor seinem Job zu drücken. Die Tour zieht bei mir nicht, ist das klar? Er hatte sie am Jackenkragen gepackt. Sie wich entsetzt zurück. Ja, es ist klar, Monsieur. Könnte ich jetzt bitte die Garderobe sehen? Er seufzte und machte ihr ein Zeichen, ihm zu folgen. Sie verließen das Gebäude, überquerten einen kleinen Hof und stiegen eine Metalltreppe hoch, die außen an einem würfelförmigen, einstöckigen Gebäude angebracht war. Er zog einen dicken Schlüsselbund aus der Tasche, öffnete die Tür und stürzte die Treppe wieder hinunter, wobei er sie beiseite stieß. Sie betrat einen niedrigen Raum. Ein Spiegel war an der gegenüberliegenden Wand angebracht, eingerahmt von Glühbirnen, von denen die meisten nicht funktionierten. Die Wände waren über und über von Aufklebern und den mit Filzstift geschriebenen Kommentaren der Künstler und Gruppen bedeckt, die einmal im Coccinelle aufgetreten waren. Es roch nach kaltem Zigarettenrauch und sie ließ die Tür offen, um etwas frische Luft hereinzulassen. Bis zu ihrem Auftritt war es noch fast eine Stunde. Sie wusste nicht, wie sich die Wartezeit vertreiben. Sie dachte an ihren Tag zurück und hatte das Gefühl, das Leben einer anderen gelebt zu haben. Einer Person, die ihr Mitleid einflößte, gemischt mit Unverständnis. Diese junge Frau, die in dieser schmutzigen Garderobe des Coccinelle in Limoges sitzt, ist ein Rätsel. Ein rastloser Schatten, dessen Umrisse fast nicht mehr erkennbar sind. Es bleibt nicht mehr viel von ihm übrig und bald wird er nur noch ein Windstoß sein, der sich von Stadt zu Stadt und von Lokal zu Lokal bewegt. Ein Luftzug. Plötzlich hörte sie die Stimme des Besitzers, der unten an der Treppe stand und hinaufrief: Sie sind gleich dran. Beeilen Sie sich. Das Lokal ist nicht gerade überfüllt und ich habe keine Lust, wegen Ihnen die paar Zuschauer zu verlieren, nur weil Sie auf sich warten lassen. Ich komme. Sie blickte zu Boden, als sie das dreieckige Lokal durchquerte, doch sie erriet, dass es fast leer war. Sie stieg rasch auf die Bühne und begann zu spielen, wobei sie versuchte, an nichts zu denken, außer an ihre Hände, die sich über die Tasten des alten Klaviers bewegten. Sie konzentrierte sich auf die Melodie, doch im Grunde hatte sie nur einen Wunsch, von hier fortzukommen. Ein Betrunkener kletterte auf die Bühne, streckte sich zu ihren Füßen aus und grölte nach jedem Stück obszöne Wörter, und es dauerte eine ganze Weile, bevor sich der Besitzer entschloss, ihm zu sagen, er solle sie in Ruhe lassen und verschwinden. Ihr schien, es vergehe eine Ewigkeit, bis er das Lokal endlich brüllend verließ. Sie merkte, dass es einfacher war, wenn sie die Augen zumachte, und sie hielt sie bis zum letzten Stück geschlossen. Als sie den kümmerlichen Applaus hörte, fühlte sie sich erleichtert. Die Prüfung war überstanden. Sie ging mit niedergeschlagenen Augen von der Bühne, nahm ihre Gage in Empfang und lag bald darauf im Bett des Zimmer 37 im Hotel de Lutèce, die Augen weit offen, unfähig einzuschlafen bei den Geräuschen von Liebesspielen, die aus dem Nebenzimmer drangen, eine pathetische Karikatur einer Szene aus einem Pornofilm.